Hallo, hier ist Arne von der Konkurrenz dem Bretterwisser. Ich wünsche viel Spaß bei dem Brettergucken.
Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Brettergogen und zwar zur zweiten Folge in diesem neuen Jahr. Das ist heute eine Vertiefungsstunde. Das heißt, wer sich ein bisschen auskennt, weiß schon, ich habe mir einen relativ großen Stapel Spiele hier zurechtgestellt und werde die mit euch mal zusammen durchgehen und ein bisschen so erzählen, was meine Erfahrungen damit sind. Wer ein bisschen Latein hatte in der Schule oder aufgepasst hat, wenn er Latein hatte, der kann sich vom Sendungstitel her schon denken, es geht diesmal ja um Spiele, die alle irgendwie Würfel als Hauptmechanismus haben oder wo Würfel eine entscheidende Rolle spielen. Wir werden auch heute wieder vom Alphabet von hinten nach vorne durchgehen, wie wir das sonst auch immer so gemacht haben. Beziehungsweise ich, das ist nicht der Pluralis Majestatis, das weiß ich nicht, ist einfach so Lehrersprech auf jeden Fall. Ich werde mit euch zusammen die Spiele durchgehen. Ganz kurz noch vorher, wir haben megamäßig riesiges und vielfältiges Feedback auch bekommen zu unserer letzten Folge. Da werden wir uns auch nochmal dezidiert zu äußern, weil wir waren wirklich echt baff und geflasht, wie sehr euch das auch gefallen hat. Aber fairerweise sollten wir das halt wirklich dann auch zu dritt machen, wenn dann alle drei wieder dabei sind, die das gemacht haben. Aber vielen Dank schon mal dafür. Dann, was ich auch schon länger nicht mehr gesagt habe, wenn es euch wirklich gut gefällt, wir freuen uns immer drüber, wenn ihr uns bei iTunes irgendwie bewertet oder uns einfach eine E-Mail schreibt, in dem Kommentarbereich auf der Homepage was hinterlasst oder unter ein YouTube-Video, wir stellen die auch immer als YouTube-Video online, die Sachen, unter das YouTube-Video was schreibt. Also irgendwie sowas in der Art finden wir immer cool. Vielen Dank auf jeden Fall für alles, was da bisher gekommen ist. So, aber jetzt fangen wir mal tatsächlich mit den Spielen an. Wie gesagt, von hinten nach vorne und das erste, was ich jetzt hier habe, fängt mit einem T an. Das nennt sich nämlich T-Trix, also T-E-Trix. Das ist eine neue Auflage von einem alten Spiel, was bei Schmidt, glaube ich, schon mal rausgekommen ist. Da hieß es Mosaiks. Jetzt ist es beim Moses Verlag rausgekommen und ja, wie man vom Namen her sich vielleicht auch schon denken kann, es geht darum, Würfel in diesen klassischen Tetris-Formen irgendwie einzutragen. Also es ist ein klassischer Roll and Write. Das heißt, es werden jede Runde vier Würfel gewürfelt, auf denen gibt es vier verschiedene Symbole, Viereck, Kreis, drei Symbole sind es, Entschuldigung, Viereck, Kreis und ein X. Also die vier Würfel werden auf jeden Fall gewürfelt und der aktive Spieler ordnet die dann in so einer Tetris-Form an, also wie ein L, wie ein J, wie so ein Kreuz vielleicht, wie eine lange Stange, ihr kennt es ja, ne? Wie so ein Z, also was es halt so gibt. Und in der Form, die der aktive Spieler dann festgelegt hat, müssen das alle bei sich eintragen. Jetzt ist es so, man muss nicht die Formnummer komplett eintragen. Man kann auch irgendwie was überstehen lassen, wenn man am Rand das Ganze macht. Allerdings, wenn man in der Mitte Lücken lässt, dann hat man halt die Lücken einfach drin und kriegt sie nicht mehr los. So, das machen wir jetzt eine gewisse Anzahl von Runden, bis im Idealfall jeder seinen Zettel vollkommen zugemacht hat. Und dann werden die Punkte verteilt. Und das war's eigentlich auch schon. Klingt jetzt erstmal nicht sonderlich spannend, ist aber tatsächlich wirklich ziemlich cool, weil der Kniff kommt jetzt durch die Wertung mit rein. Es ist jetzt so, ich muss am Schluss zählen, wie viele Flächen habe ich denn für die jeweiligen Symbole, die abgeschlossen sind. Also habe ich jetzt zum Beispiel auf meinem Zettel drei Flächen mit Kreisen, die abgeschlossen sind, dann wäre das schon mal ganz gut. Das gleiche gucke ich für die anderen Symbole auch. Allerdings gelten dann nur Flächen, die mindestens fünf zusammenhängende Felder groß sind. Also ich kann jetzt hier auch nicht die ganze Zeit überall Pärchen eintragen, sondern ich muss schon wirklich schauen, dass ich größere Gruppen mache. Und die Anzahl dieser Felder, die ich für jedes Symbol erreicht habe, die wird dann multipliziert mit der Anzahl der einzelnen Felder, die ich dann in diesen Flächen habe. Also nehmen wir mal an, ich habe drei Flächen mit Kreis, die jeweils fünf groß sind. Dann wäre die Punktzahl für das Kreissymbol 3x15 15 Punkte. Ja, wie gesagt, es klingt eigentlich erstmal total banal, macht aber tatsächlich richtig viel Bock. Also das ist wirklich so einer meiner Empfehlungen. Für mich war das Spiel ehrlich gesagt neu, auch wenn es nur eine Neuauflage gewesen ist. Aber an der Stelle vielen Dank und schöne Grüße an Daniel von den Spielträumern. Ohne den wäre ich nämlich gar nicht auf dieses Spiel gekommen. Ja, es macht einfach richtig viel Spaß, erstmal ein bisschen zu knobeln. In welcher Form möchte ich das Ganze denn hinlegen? Wie passt es denn hier vielleicht bei mir am besten rein? Wie lege ich mir Sachen schon so ein bisschen zurecht auf meinem Zettel? dass ich da später auch noch was eintragen kann und dann nicht vielleicht Lücken lassen muss oder von einer Form sau viel über den Rand raushängen lassen muss. Sind ja alles verschwendete Kästchen dann. Wenn man möchte, kann man sogar auch noch gucken, wie baue ich das vielleicht sogar so, dass es für mich passt, aber bei den anderen eher nicht so gut reinpasst. Ja, also wirklich viel Potenzial für die 20 Minuten, die da drin sind. Spiele ich wirklich richtig gerne, kommt ganz oft auf den Tisch. Und das ist vielleicht auch schon ein gutes letztes Stichwort, denn Tetrix ist vom Autor Christoph Tisch. Da haben wir den auch nochmal mit erwähnt. Ja, kann man auch übrigens super alleine spielen, ne? Dann spielt man halt gegen seinen eigenen Highscore. Also Tetrix von Moses, große Empfehlung von mir. So, dann kommen wir zu einer der großen Herbstneuheiten von Kosmos. Und ja, das hat auch was mit Würfeln zu tun, sonst wäre es nicht hier in der Folge. Und der Titel ist konsequenterweise Roll for Adventure. Das ist ein, ja, für ein Würfelspiel eben eine große Angelegenheit. Das heißt, wir haben da ein richtig großes Brettspiel, was auch viel Platz auf dem Tisch einnimmt. Es ist ein kooperatives Spiel und wir versuchen in einem, ja, sag ich jetzt mal, Familien-Fantasy-Setting, also jetzt nichts zu nerdig, zu abgefahrenes, aber in so einem Familien-Fantasy-Setting versuchen wir gemeinsam bestimmte Gefahren wegzuwürfeln oder zu bekämpfen mit den Würfeln. Dazu wird der Spielplan erstmal zusammengelegt aus vier verschiedenen Bereichen. Die haben auch Vorder- und Rückseite, komme ich dann gleich nochmal drauf. Aber prinzipiell gibt es erstmal Wüste, die Festung, Wald und Eis. Und jedes dieser vier Gebiete hat andere, nennen wir es mal Würfelaufgaben, die es an uns stellt. Zum Beispiel müssen wir versuchen, zusammen eine Straße hinzukriegen oder wir müssen Viererpärchen sammeln von gewissen Zahlen. Im Wald dürfen wir nur Fünfer und Sechser hinlegen, aber müssen halt davon möglichst viele sammeln. Und so eben, wie gesagt, stellt jeder Bereich seine eigene Aufgabe an uns. Immer wenn wir so eine Aufgabe schaffen, kriegen wir so einen kleinen Pappdiamanten und je nachdem, wie schwer wir uns das selber machen wollen, ist die Aufgabe eben eine gewisse Anzahl von diesen Diamanten zu sammeln. Das wäre jetzt noch relativ easy, wenn nicht jede Runde noch am Ende dann immer Monster ins Spiel kommen würden. Die gibt's in drei verschiedenen Stufen, 1, 2, 3 und immer passend zu den entsprechenden Landschaften. Und wenn so eine Figur aufgedeckt wird, dann wird die an so eine Landschaft hingelegt und greift dann eben an. Angreifen heißt in dem Fall, es wird ein spezieller Würfel weggenommen, steht dann immer auf der Karte drauf, welche Würfel das sind. Oder, falls kein Würfel da ist, erleidet dieses Gebiet einen Schaden. Die haben eine gewisse Schadensleiste und ja, dann, wenn das Ende dieser Leiste erreicht ist, dann haben wir eben zusammen verloren. So, im letzten Drittel des Spiels gibt es dann noch so eine Art Endgegner, der dann immer wieder auftaucht. Der wird am Anfang des Spiels so gegen Ende des Stapels einsortiert. Ja, und wenn der kommt, kann man den zwar besiegen, aber er wird halt nicht endgültig besiegt, sondern kommt immer wieder rein in den Stapel. Und da jede Runde auch der Stapel kleiner wird, von dem man diese Monster zieht, kommt er halt natürlich zum Schluss hin immer öfter. So, was ist jetzt das Problem, wenn der kommt? Es ist prinzipiell schon so, wenn ich Monster aufdecke und ich habe ja gesagt, die haben eine Stufe 1, 2, 3 und das neue Monster, was ich aufdecke, hat eine höhere Stufe als irgendwelche Monster, die schon bereits an unserem Spielplan anliegen, dann greifen die, die da schon liegen, nochmal an. Das wird thematisch damit erklärt, dass die neu aufgedeckte Karte irgendwie einen höheren Rang hat und dann entsprechend dann einen neuen Angriff befehligen kann. Das macht jetzt halt eben dieser Bösewicht, der da kommt, auch jedes Mal. Da wird dann mit einem Würfel noch gewürfelt, welche Gebiete da nochmal angreifen und so. Aber an sich kann man sagen, der sorgt dafür, dass einfach alle nochmal angreifen. Ja, und dann, wie gesagt, die Aufgabe ist einfach, bevor man entweder dadurch gestorben ist, dass die Schadensleiste von einem Gebiet ganz ausgemaxt ist oder dass einer von uns drankommt von den Mitspielern und er hat keinen Würfel mehr, dann wäre man nämlich auch tot und vorbei. Also die Aufgabe ist, genügend von diesen Diamanten zu sammeln, bevor man eben irgendwie ausgeschieden ist. Das, was jetzt das Spiel so interessant macht, ist dann eben die Diskussion, wie das immer so ist bei kooperativen Spielen. Was möchte ich denn jetzt machen? Also zum Beispiel ist es so, ich würfel und kann dann von einer Zahl Würfel irgendwo einsetzen. Das Problem ist halt nur, solange die Aufgabe dann nicht fertig erfüllt ist, sind meine Würfel in dieser Aufgabe gebunden. Das heißt, ich habe irgendwann das Problem, ich habe keine Würfel mehr, weil, wir haben ja gerade schon gesagt, wenn ich drankomme und ich habe keine Würfel mehr, haben wir zusammen verloren. Also ich darf auch nicht so all-in-mäßig in die Aufgaben reingehen, ansonsten bin ich relativ schnell raus. Auf der anderen Seite möchte ich die Monster immer wegbekämpfen. Diese Monster, die nämlich an die Gebiete angelegt werden, kann ich mit einer 6 wieder wegkriegen. Kann man theoretisch auch ansparen mit einer 2 und dann einer 4 oder so. Aber an sich kriege ich die mit einer 6 weg. Da möchte ich dann übrigens natürlich immer erstmal die Monster mit einer kleineren Zahl wieder wegkriegen, weil die ja durch so einen Befehl von der höherwertigen Monsterkarte immer wieder aktiviert werden würden. Aber da kann ich praktisch noch Monster wegbekämpfen. Und es gibt dann noch so einen Mittelbereich. Ich habe ja gesagt, die Monster nehmen einem manchmal Würfel weg. Die kommen dann in so einen Strudel des Vergessens. Genauso gibt es eben einen Strudel, der, wahrscheinlich war es Erinnerung, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wenn wir da Würfel reinlegen und wir überschreiten dann den Wert von 10 oder mehr, dann kriegen wir alle Würfel zurück, die die Monster vorher weggekämpft hatten. Also es ist praktisch ständig so ein Würfelmanagement am Laufen. Wo möchte ich jetzt wie stark reingehen, damit ich überhaupt noch Würfel übrig habe? Wo ist das Risiko besonders hoch, dass vielleicht Monster nochmal angreifen, wenn gleich die nächste Karte schlecht aufgedeckt wird? Ja, und das muss man dann eben miteinander ausdiskutieren. Und das ist auch wirklich am Anfang eine coole Entscheidung. Das ganze Thema zieht einen auch cool rein. Also wir starten dann auch noch jeder mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das heißt, jeder kriegt so eine asymmetrische Rolle zugeteilt. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie die ganz genau hießen, aber es sind dann so die typischen Sachen wie Zauberer, Zwerg und so weiter und so fort. Und dann kann man eben seine Würfel oder vielleicht die Würfel von anderen oder so in der speziellen Art und Weise ein bisschen manipulieren. Das macht sehr cool. Das Material sieht wirklich geil aus. Also diese kleinen Totenschädel, die anzeigen, wie ist gerade der Status beim Schaden an den Gebieten. Das sind wirklich so ganz kleine Plastik-Totenköpfe. Ja, wirklich, also cooles Material. Die Würfel sind echt schön. Das macht alles Bock. Das Problem ist nur, oder sagen wir mal so, es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, wir haben ja nur 4 Gebiete. Wir müssen aber normalerweise 6, 7 oder 8 von diesen Diamanten ungefähr einsammeln. Das heißt, man merkt schon, man muss manche Würfelaufgaben halt mehrmals machen. Die werden dann auch sukzessive schwerer, ist ja klar. Aber man muss manche Würfelaufgaben mehrfach machen, damit man auf die geforderte Zahl von Diamanten kommt. Ja, und das wird halt dann irgendwann schon ein bisschen repetitiv, muss ich ehrlicherweise gestehen. Natürlich, habe ich vorhin schon gesagt, gibt's auch noch Rückseiten, da sind diese Würfelaufgaben dann ein bisschen anspruchsvoller. Muss ich auch ehrlich sagen, hat uns besser gefallen, weil da muss man noch so ein bisschen mehr durchgrübeln und knobeln, wie platziere ich jetzt meine Würfel wo. Aber auch das wurde dann halt nach 3, 4 Partien, ja, wurde es halt irgendwie so, also man hat halt dann irgendwann alles gesehen, ne? Und dann macht man halt immer wieder das Gleiche. Genau bei den Monstern, es gibt auch noch so rote Sondermonster wie Drachen oder Formwandler und so, die bringen dann auch noch mal ein bisschen Abwechslung rein. Also es ist jetzt nicht so, dass das von vornherein immer wieder das Gleiche wäre. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber es ist ein Spiel, was ich dann doch, muss ich sagen, in meinen Runden relativ schnell abgenutzt hat. Eine Partie kann ich mich erinnern, da war es dann auch tatsächlich so, dass das Spiel irgendwie zu so einer Nebensache dann auf einmal verkommen ist. Also wir haben dann Pizza bestellt, ja, dann war die Pizza irgendwann da, wir haben Pizza gegessen, haben so drüber geredet, was in der Arbeit passiert ist und nebenbei hat man mal halt noch gewürfelt und geguckt, wo kann ich jetzt vielleicht gerade irgendwas bekämpfen. Also es hat einfach nicht so die Kraft gehabt, längerfristig an sich zu binden, war so irgendwie das Gefühl. Wir haben ja in der Ersteindrucksfolge damals nach dem Pegasus-Pressetag schon mal drüber gesprochen und da hat der Stefan zum Beispiel auch gemeint, die Würfel findet er richtig schade, dass die nicht thematischer sind. Und da muss ich ihm jetzt mittlerweile völlig recht geben, dass das hier mit Zahlen funktioniert, das zieht einen auch voll aus dem Thema raus. Warum nicht auf die Würfel draufdrucken, ein Morgenstern, ein Helm, ein Schild, ein Schwert? Da findet man bestimmt auch 6 verschiedene Symbole, die man dann irgendwie da benutzen kann bei den Aufgaben. Es wäre irgendwie viel cooler gewesen, wenn ich gesagt hätte, hier, wir müssen jetzt die Burg verteidigen, dafür brauche ich 4 Schwerter, 4 Helme und 4 Schilder oder sowas. Ja, vielleicht hätte das einfach schon geholfen, länger da drin zu bleiben. Und dann muss ich auch leider sagen, wie das halt immer so ist bei kooperativen Spielen, es hat halt auch ein kleines Alpha-Spieler-Problem. Also es ist eins dieser kooperativen Spiele, was keinen Hemmmechanismus drin hat für irgendjemanden, der den anderen dann immer erzählt, hier komm, mit deinen Würfeln kannst du doch jetzt das gerade gut machen oder setz doch mal da ein, da brauchen wir gerade jemanden. Also das kann dann manchmal auch ein bisschen frustrierend werden, wenn wir da jemanden dabei haben, so ein Wise Ass, der immer genau weiß, was jetzt wie irgendwie zu tun ist. Im Endeffekt, ganz am Anfang habe ich gedacht, wow, das sieht ja wirklich so aus, als wäre das so ein klassischer Spiel des Jahreskandidat. So ein Fantasy-Setting, man macht was zusammen, gemeinsam, man erlebt auch so ein bisschen so eine Art Geschichte. Da ist nicht wirklich eine Geschichte dabei, aber wenn man will, kann man sich die ja irgendwie zusammendichten. Es poppen dann auch sofort natürlich unfreiwilligerweise so Herr-der-Ringe-Bilder im Kopf auf. Also wenn man möchte, kann man das auch ein bisschen thematisch zusammen spielen. Wie gesagt, ich habe gedacht, wow, das könnte vielleicht so ein typischer Kandidat sein. Jetzt im Nachhinein, wie gesagt, muss ich sagen, es ist für ein paar Partien echt witzig. Ne? Also ich möchte nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es verbraucht sich halt einfach sauschnell. Da bräuchte es dann vielleicht eine Erweiterung, wo nochmal neue Aufgaben reinkommen oder so. Ich würde mittlerweile fast sogar sagen, es geht eher so in die Richtung Kennerspiel vom Niveau her. Also dann doch nicht das, was ich irgendwie erwartet habe. Ja, aber an sich, wie gesagt, Roll for Adventure, wenn man gemeinsam ein thematisch einigermaßen starkes Würfelerlebnis haben möchte, kann man sich das bedenkenlos kaufen. Ist jetzt auch nicht überteuer. Ich sehe halt einfach nur nicht, dass da in einem Jahr noch jemand drüber spricht, weil dafür ist es dann doch irgendwie zu durchschnittlich gewesen. So, dann geht's nochmal weiter, wieder mit R. Und diesmal sind wir tatsächlich bei Railroad Inc. Ja, das ist ja ein Spiel, muss ich vielleicht damit anfangen, das ziemlich gehypt wird gerade und was echt so durch die Brettspielszene durchwabert. Gibt's in zwei verschiedenen Editionen, einmal in Rot und einmal in Blau. Das ist erstmal nur eine Geschmacksentscheidung und vielleicht gerade Blau ist momentan vergriffen, soweit ich weiß. Wenn man es jetzt unbedingt sofort spielen will, müsste man halt zu Rot greifen. Und es sind beiden Packungen jeweils nochmal so zwei Mini-Erweiterungen schon mit beigepackt. Das sind auch unterschiedliche. Bei der blauen Edition, die ich nicht habe, da ist es irgendwas mit Seen, glaube ich. Und bei der roten, die ich habe, da ist es einmal ein Kometeneinschlag und das andere mal eine Lava vom Vulkan. Die kann man mit reinnehmen, wenn man das möchte, muss man aber nicht. So, aber jetzt erstmal ganz prinzipiell, worum geht's? Wir haben alle so abwischbare kleine Tableaus vor uns liegen. Die sind 2, 4, 6, 7, 7 mal 7 Felder groß, also 49 Felder. Und in der Mitte ist nochmal so ein extra Bereich für die neuen Zentralfelder eingezeichnet. So, wir würfeln jetzt an sich jede Runde 4 Würfel. Auf denen gibt es einfach zwei verschiedene Arten von Dingen. Na, eigentlich muss ich sagen 3. Nämlich, es kann drauf sein eine Straße, es kann drauf sein ein Gleis oder es kann drauf sein so ein Übergang, also ein Bahnhof praktisch, von Gleis auf Straße. Ach so, und dann gibt's auch eine Unterführung. 4 Sachen, Entschuldigung. Also es könnte auch sein, dass die Straße irgendwo über das Gleis drüber geht. So, und an sich mache ich dann nichts anderes als, wie gesagt, die 4 Würfel würfeln und das, was ich gewürfelt habe, einzeichnen. Ich habe an gewissen Stellen Ausgänge praktisch von meiner Karte. Entweder muss ich an so einem Ausgang anfangen oder dann eben später an Strecken, die schon da sind. Ja, und man kann sich schon vorstellen, das, wie gesagt, ist so ein kleines Tableau mit so Stiften, die man abwischen kann. Und dann zeichnet halt jeder vor sich auf dem eigenen Tableau möglichst gut diese Streckennetze ein. Man versucht dann möglichst viele Ausgänge in dem gleichen Netz anzuschließen. Man versucht möglichst viel in diesen Zentralbereich reinzubauen. Dafür gibt's nochmal Punkte. Wenn man jetzt mit dieser Lava zum Beispiel noch spielt, versucht man möglichst viele abgeschlossene einzelne Lava-Seen zu haben. Wenn man mit dem Komet spielt, möchte man möglichst immer Enden verbinden mit so Komet. Einschlägen. An sich gibt es am Schluss Minuspunkte für alle offenen Enden und so. Also das sind so diese klassischen, ich muss irgendwie Wege verbinden, Regeln, die man von ganz vielen anderen Spielen auch kennt. Und ja, da bin ich eigentlich auch schon beim Fazit. Ja, das ist nett, aber ich kenn's halt schon aus ganz vielen anderen Spielen. Also ich kann ehrlich gesagt den Hype nicht so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich würde es jederzeit mitspielen. Das ist ein nettes Würfelspiel, aber das war's halt auch schon. Ich sehe nicht so ganz, wo dieser krasse Reiz ist, den viele gerade so abfeiern. Noch dazu, ich finde ehrlich gesagt immer so Wischstifte ein bisschen, ja, also vielleicht bin ich ein Trottel, aber mir passiert es halt dann oft, dass ich Zeug verwische und irgendwie gibt's dann doch immer so leichten Abrieb und eine Sauerei. Ich bin ehrlich gesagt immer ein Fan von, leg mir einfach halt einen Block mit 150 Blättern rein oder so und einen Stift. Das kann ich oft genug spielen. Ich habe keine Schmierereien. Gut, aber das sind jetzt persönliche Geschmäcker. Wie gesagt, das ist eigentlich nichts Neues. Es gibt dann halt hier noch so, das habe ich gerade noch vergessen, es gibt dann noch so Sonderteile, die ich mit einbauen kann. Da kann ich 3 aus 6 aussuchen. Damit kann ich dann so mögliche Engpässe irgendwie vermeiden. Ja, also wie gesagt, es geht alles gut von der Hand und so eine Viertelstunde. Aber was ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass Leute gesagt haben, ja komm und dann gleich nochmal und nochmal und es ist so toll und nochmal, war bei uns eher ein, ja, war ja ganz cool, was wollen wir denn jetzt spielen? Aber gut, ist ja alles Geschmackssache. So, also das war Railroad Inc. von Chalmer Hach bei Horrible Games. Dann kommen wir als nächstes mal zu einem etwas ungewöhnlichen Buchstaben, nämlich zu Q. Und da ist die Rede von Quantum. Das ist ein Spiel vom Nürnberger Spielkartenverlag. Ja, muss ich jetzt mal wieder erwähnen, aber ich finde es immer noch so witzig, dass der Spielkartenverlag in letzter Zeit eigentlich fast ausschließlich Würfelspiele macht. Fast, ne? Da habe ich mich damals wirklich sehr drauf gefreut. Wir haben das schon kurz vor der Messe bekommen damals. Ist nämlich so, der Abschluss heißt jetzt zumindest, weiß nicht, ob das von vornherein so geplant gewesen ist, aber es ist jetzt auf jeden Fall der Abschluss der Quix-Quinto-Reihe, jetzt mit Quantum eben. Ja, und weil ich die anderen zwei Spiele richtig gerne mag, wie gesagt, habe ich mich da voll drauf gefreut und es schlägt auch wirklich in die total gleiche Kerbe. Das heißt, jeder kriegt einen Block, auf dem er Zahlen eintragen muss. Das gibt's in 4 verschiedenen Farben, lila, blau, rot, gelb. Der Trick ist jetzt nur, dass die ersten 4 Zahlen in so einer Reihe müssen aufsteigend eingetragen werden, wie das bei den anderen Spielen auch schon war. Und dann gibt's aber so einen Trennstrich und von da an kann ich wieder niedriger werden. Der Trick, wie man jetzt Punkte kriegt, ist hier auch, da muss man erstmal ganz kurz überlegen und es mitkriegen, wie es funktioniert. Aber es ist jetzt so, man kriegt dann für jede Spalte, wenn die dann voll ist, also wenn ich auf dem ersten Platz in jeder Zeile, in jeder Farbe was eingetragen habe, dann wird es praktisch gewertet und so wird es für alle anderen Spalten auch gemacht. Wenn ich die voll habe, dann kriege ich für den zweithöchsten Wert meine Punkte. Das hat insofern einen ganz interessanten Kniff, wenn wir gleich dazu nochmal kommen, welche Zahlen wähle ich am besten aus. Ja, und dann wird einfach geguckt, entweder wenn einer alle Reihen voll hat oder jemand alle Fehlwürfe voll hat, ist das Spiel vorbei und dann wird geguckt, wer hat die meisten Punkte. Das ist also ziemlich ähnlich zu den alten. Auch von der Würfelmechanik her ist es ziemlich gleich. Wir haben 2, 4, 6, 7 Würfel. Die haben unterschiedliche Farben eben drauf gedruckt in unterschiedlichen Werten. Die sind jetzt nicht immer gleich verteilt auf den Würfeln. Man darf sie dann aber, wenn man gewürfelt hat, auch angucken und schauen, auf welchem Würfel ist da noch was drauf. Weil, wie das immer so ist, ich würfel und dann suche ich mir eine gewisse Anzahl raus und würfel nochmal. Und dann suche ich eine gewisse Anzahl raus und würfel nochmal. Und das, was dann liegen bleibt, das muss ich dann in irgendeiner Art und Weise verwerten. Wenn ich das nicht kann, kriege ich einen Fehlwurf. Sondern jetzt ist es halt eben so, ich suche mir eben eine Farbe raus und zähle dann alle Würfel, die ich von dieser Farbe habe, zusammen und darf den Wert in der entsprechenden Leiste eintragen. Es gibt immer noch einen weißen neutralen Würfel unter diesen 7. Den kann ich praktisch für jede Farbe mit dazu zählen. Den muss ich sogar jedes Mal mit dazu zählen. Und ansonsten suche ich mir halt raus, was ich so gewürfelt habe. Interessant ist da an der Stelle bei dem nochmal Würfeln eben, wenn man hinter diesem Trennstrich auf dem Block ist, wenn man dann möglichst wenig würfeln kann, kann man auch versuchen, seine Farbe selber wieder wegzuwürfeln, birgt dann aber vielleicht die Gefahr, dass ich einem anderen Mitspieler helfe, weil die anderen dürfen dann natürlich sich bei den anderen Farben bedienen, die übrig bleiben, wie das immer so ist. Ja, so an sich, aber muss ich ehrlich sagen, war meine Freude ein bisschen verfrüht. Das ist leider nicht so wie bei Filmen, wo es ja oft so ist, dass der dritte Teil dann der richtig coole Teil der Trilogie ist. Hier plätschert es ehrlich gesagt so ein bisschen aus. Also die ersten paar Partien war ich noch ziemlich begeistert und habe mir gedacht, ja, das ist ja ziemlich cool. Also da kann man sich ja ganz viel verschiedene Sachen überlegen. Zum Beispiel gehe ich schnell auf hohe Werte, damit ich dann eben, also damit der zweithöchste Wert, den ich dann in der Spalte bekomme, wenn ich überall auf hohe Werte gehe, halt auch möglichst hoch ist. Ich mach's mir dann aber natürlich sehr schwer, das immer wieder zu überbieten. Das heißt, das sollte man vielleicht wirklich erst in dem letzten Feld machen, bevor es dann zu diesem Trennstrich geht. Also man kann sich auf jeden Fall überlegen, gehe ich auf hohe Punktzahlen oder sagt man sich halt, nö, ich mache einfach ganz kleine Punktzahlen immer, aber dafür mache ich das Spiel halt sehr schnell zu und während die anderen noch versuchen, möglichst hohe Werte zu würfeln, bin ich schon längst fertig und habe alles eingetragen. Man kann auch ganz bewusst eben da auf Fehlwürfe gehen. Es ist so, die zählen insgesamt 15 Punkte. Wenn man relativ gut hoch würfelt, kann man die auch halt absichtlich mit einkalkulieren. Ne? Also das ist schon ein Risiko, mit dem man da auch tatsächlich spielen kann. Ein ganz großer Kritikpunkt aber, was mir so ein bisschen fehlt, im Gegensatz zu Quicks und Quinto, ist das, was ich bei den anderen zwei Spielen immer die Reserve oder die Resterampe nenne. Es ist nämlich so, dass bei den anderen zwei Spielen das Spiel nicht dann vorbei ist, wenn alle Leisten voll sind, sondern nur, wenn ein Teil der Leisten voll ist. Das heißt, ich habe eigentlich immer eine Leiste übrig, die für die Wertung nicht so, sagen wir mal, ne, also nicht so relevant ist, wo ich vielleicht schlechte Würfelergebnisse zwischenparken kann. Da kriege ich irgendwie immer noch mal 2, 3, 4 Ergebnisse los, die ich jetzt eigentlich nicht brauchen kann, weil ich es mit dem Glück vielleicht gerade ein bisschen übertrieben habe. Das fehlt halt hier einfach komplett. Ich muss ja alle 4 Zeilen voll machen. Das ist dann mehrmals bei uns dazu gekommen, dass wir einfach so reine Aufsetzenrunden hatten. Gerade wenn es auf diesen Trennstich zugeht und jeder eigentlich hohe Zahlen braucht, die werden dann vielleicht auch einfach nicht gewürfelt. Kann man natürlich sagen, ja, dann hättest du halt nicht so hoch gepokert bei den Zahlen, die du vorher eingetragen hast. Bringt dann aber in der Spielsituation trotzdem nichts. Ja, und so kam es dann, dass wir dann in einer Partie, haben wir tatsächlich das Ding einfach so beendet, dass wir mehrmals hintereinander Fehlwürfe produziert haben, bis dann nach 6 oder 7 Fehlwürfen endlich mal einer seine 5 Fehlwürfe voll hatte und das Ding endlich zu Ende war. Also hier fehlt mir irgendwie so die Möglichkeit, irgendwie noch so auf Fehlwürfe zu reagieren und die vielleicht nochmal kurz ein bisschen vermeiden zu können oder ausweichen zu können. Hier musst du wirklich von Anfang an knallhart durchkalkulieren. Schaffe ich das noch? Wie stehen die Wahrscheinlichkeiten? Oder schieße ich mich damit wirklich komplett ins Aus, weil ich dann halt einen Fehlwurf nach dem anderen produziere? Ja, und dadurch fehlt dem Ganzen noch irgendwie die Lockerleichtigkeit der ersten 2. Insofern, Hand aufs Herz, ich spiele lieber was von den alten 2. Ja, dann kommen wir mal als nächstes zu P und da sind wir bei einem, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, sehr heißen Kandidaten für meine Flopliste 2018-19, auch wenn ich damit das Fazit jetzt schon vorwegnehme. Ich möchte aber trotzdem noch kurz begründen, warum. Es geht bei P um Pechvogel, das erschien bei Zoch. Und ich hatte es ja in meinem ersten Eindruck schon gesagt, damals in der Folge, wir haben die erste Partie abgebrochen, weil wir es echt einfach öde fanden. Ich habe es jetzt noch 2-mal probiert in anderen Spielergruppen und Spielergruppengrößen. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach nicht besser geworden. Bei Pechvogel geht's darum, ich muss Würfel würfeln und mit dem ersten Wurf lege ich praktisch fest, welche jetzt in dieser Runde meine, in Anführungsstrichen, Zahl ist. Das sind nicht ganz normale Würfel, da sind die Zahlen von 3 bis 7 drauf und dann auf der letzten verbleibenden Seite ist das Bild von einem Raben drauf. Ja, und die muss ich eben würfeln und dann muss ich alle Raben, die ich würfel, muss ich auf jeden Fall rauslegen. Und wie gesagt, im ersten Wurf lege ich eine Zahl fest, kommt die dann bei den zweiten und dritten Würfen auch nochmal, dann lege ich die halt eben auch mit raus. So, an sich ist es jetzt so, ich möchte einfach von der Zahl, die ich mir da gesucht habe, möchte ich 4 Würfel haben, weil wenn ich genau 4 Würfel habe, dann kriege ich eins von den Würfelplättchen, die es noch gibt. Also es gibt zu jeder Würfelzahl noch 3 Plättchen. Das sind praktisch die Punkte, die man einsammeln kann. Wenn die Plättchen irgendwann mal weg sind, dann ist auch Feierabend. Wenn ich das nicht schaffe, dann kriege ich natürlich kein Plättchen, sondern muss halt noch weiter würfeln. Und das Ding ist entweder, also nochmal kurz, entweder ich schaff's genau auf das Ding, dann kriege ich eben dieses Punkteplättchen. Es kann aber natürlich dann auch jederzeit passieren, dass ich überwürfe. Dann habe ich laut Spiel Rabgier gehabt, da ist nämlich immer diese Rabe eben dabei. Habe ich Rabgier gehabt, dann kriege ich zwar auch mein Punkteplättchen, aber ich kriege einen von den sogenannten Fruststeinen. Das ist schon wirklich ganz cool gemacht. Das sind so kleine, ich weiß nicht, Marmorsteinchen oder so Graphitplatten oder so. Ich habe es das letzte Mal schon nicht gewusst. Ist egal, also das Material ist schon wirklich ganz cool. Dann kriegt man so einen von den Steinen dazu. Die sind am Schluss erstmal 3 Minuspunkte wert. Ist jetzt noch nicht so schlimm. Hat man allerdings 3 Raben rauslegen müssen, dann kriegt man dazu noch das Rabenplättchen und dann sind diese Dinger am Schluss 7 Minuspunkte wert. So, wenn das Spiel jetzt so eine Zeit lang gelaufen ist und jeder hat schon ein paar von diesen Steinchen da gesammelt, dann kann ich auch einmal pro Runde, kann ich die einsetzen, um den anderen zu ärgern. Nehmen wir mal an, der hat jetzt genau seine 4 Zahlen, die er braucht und nur 2 Raben, also in dem Zug wäre an sich alles gut gelaufen, kann ich ihm dieses Ding da hinlegen und kann sagen, nee, pass auf, du würfelst jetzt nochmal. Dann können sich die anderen Gegenspieler, die da noch übrig sind, praktisch auch mitentscheiden, sich da mit dran zu hängen. Ist dann der Spieler, schafft er das dann trotzdem, was er erreichen will, dann ist alles gut. Dann müssen die, die gesetzt haben, gegen ihn gewettet haben, praktisch müssen dann die Steine zurücknehmen und kriegen von der Bank noch einen oben drauf. Das heißt, dafür wird man bestraft. Wenn er scheitert, dann kriegt er natürlich die ganzen. Dann kommt von der Bank nichts mehr drauf, aber er kriegt halt das, was die Gegenspieler gegen ihn gesetzt haben. Man kann auch gegen sich selber in Anführungsstrichen setzen, wenn man das so nennen möchte. Also man gibt dann selber einen Stein ab und kann nochmal würfeln. Ja, aber das war's halt auch schon, ne? Also, Punkt 1 ist halt, das Spiel widerspricht halt auch einfach komplett irgendwie so meinem Spielgeschmack. Das ist jetzt kein Spiel, wo du dafür belohnt wirst, wenn du gut gewürfelt hast, beziehungsweise, ja, also du kriegst immer eins reingewürgt, sagen wir es mal so. Wenn du schlecht würfelst, kriegst du eins reingewürgt. Wenn du gut würfelst, kriegen die anderen von dir eins reingewürgt. Es ist eigentlich nie so, dass du ein positives Erlebnis hast. Es gibt halt nur diese Punkteplättchen, die du dann kriegst. Aber an sich geht's einfach immer nur darum, krieg ich jetzt einen reingewürgt oder kriegen die anderen einen reingewürgt. Mag sein, dass es Leute gibt, denen das Spaß macht. Mir ist das einfach wirklich zu negativ. Ich habe wirklich nichts gegen Interaktionen und ja, hier, ich nehme dir da mal was weg oder ich würg dir hier mal was rein. Aber hier ist das halt wirklich der treibende Mechanismus, einfach nur den anderen gegenüber ein Arschloch zu sein. Entschuldigung, ich muss es so sagen. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Und dann ganz ehrlich ist der Würfelmechanismus auch einfach banal. Ne? Also die Entscheidung, welche Zahl wähle ich am Anfang raus und würfel auf die nochmal, ist die einzige, auf die ich irgendwie einen Einfluss habe, weil ansonsten ist es halt tatsächlich so, ich würfel und muss halt Glück haben oder nicht, dass ich jetzt genauso viel würfel oder halt überwürfel und rabgierig gewesen bin. Also es tut mir wirklich leid, auch nach mehreren Versuchen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich das Spiel nochmal spielen sollte. Da gibt es wirklich andere Würfelspiele, die schönere Entscheidungen liefern und die auch ein besseres Spielgefühl haben, weil sich nicht ständig jemand irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Dann kommen wir als nächstes wieder zum Moses Verlag und das ist jetzt ehrlich gesagt nur drin, weil die nette Dame von Moses mir damals zuerst das falsche Spiel geschickt hat und dann gemeint hat, ja komm, behalt das andere doch auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals, also ich kann mich erinnern, ich habe das Ding in die Hand genommen und habe so gesehen, ha, 2 Würfel, abstrakte Symbole drauf und hinten von der Wertung her sah das irgendwie auch relativ bekannt irgendwie aus. Und ich habe gedacht so, ha, das könnte jetzt wirklich so ein klassischer, seelenloser, reiner Knizia Würfelding sein. Was soll ich sagen, es ist tatsächlich so, es ist von Rainer Knizia, heißt eben Chris Cross. Und ja, wir haben 2 Würfel, auf denen sind verschiedene Symbole drauf. Punkte, Sterne, Kreuze, Kreise, Vierecke, Dreiecke, was weiß ich. Es geht jetzt darum, man würfelt die und muss die 2 Dinger, wie sie dann kommen, so bei sich eintragen und auch immer zusammenhängend. Und ja, am Schluss gibt's eine Wertung, die ist sehr ähnlich zu Knister oder Würfelbingo, wer das kennt. Es wird dann einfach geguckt, hat man das irgendwie hingekriegt, in einer Reihe mehrere Symbole und in jeder Spalte, also wird dann jede Spalte und jede Zeile am Schluss durchgewertet, wenn das Blatt komplett vollgeschrieben ist, dann wird einfach geguckt, habe ich ein Pärchen hingekriegt, dann kriege ich für jedes Pärchen in der Reihe 2 Punkte, für ein Drilling 3, für ein Fünfer 5 und so weiter und so fort und dann werden die Punkte einfach zusammengezählt. Ja, ist okay. Also es ist jetzt schon von letztem Jahr, glaube ich. Es war eine letztes Jahr Messe-Neuheit. Geht relativ fix. Allerdings ist es halt schon ein sehr zufälliges Ding. Ne? Also ich meine, klar überlege ich mir immer, wo will ich die eintragen und wo lasse ich mir jetzt vielleicht hier noch eine Lücke und so. Ja, aber ansonsten gibt's da nicht großartig viel Entscheidungsspielraum. Und komischerweise, ich kann gar nicht sagen, wieso, vielleicht überträgt sich die Abstraktheit der Formen so ein bisschen auf die Spieler. Bei Knister, was ja wirklich ähnlich funktioniert, halt eben nur mit Zahlen statt mit Symbolen. Ja, bei Knister ist irgendwie immer mehr Party und Alarm am Tisch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ja, aber im Prinzip muss man sagen, es ist Knister mit Symbolen statt mit Zahlen. Und Knister fand ich ja auch schon okay. Also wenn man jetzt wirklich sich nicht dran stört, dass es einen großen Glücksfaktor hat, sondern da ein bisschen mit den Symbolen rumpuzzeln will, ist das wirklich ein okayes Würfel-Roll-and-Write-Ding. Kann man auf jeden Fall machen. So, ich habe noch drei Spiele hier vor mir stehen und da sind wir bei Knapp daneben. Erstmal muss ich sagen, ich kannte den Autor vorher überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sein Erstlingswerk ist. Das ist Andreas Kuhnekart-Häbler. Habe ich also noch nie gehört. Ist ein bisschen schade, dass das untergeht, irgendwie habe ich so das Gefühl. Also ich möchte wirklich bitte nochmal Knapp daneben pushen. Es ist nämlich tatsächlich mein Würfelmesse-Highlight, muss ich sagen, bei all dem ganzen Spielen, die so aufgepimpt sind, wie jetzt Roll for Adventure oder halt eben auch Railroad Inc. oder wir kommen gleich noch zu einem anderen. Das ist mir irgendwie alles Schnurz. Ich finde einfach die Entscheidung bei Knapp daneben am coolsten, hat mich am meisten angefixt. Wir gehen mal kurz durch, warum. Also bei Knapp daneben, wie das oft so ist bei Würfelspielen, gibt's Würfel in 5 verschiedenen Farben. Zu Beginn sucht sich jeder Spieler eine Farbe aus. Das ist dann ab jetzt praktisch sein Würfel. Und dann werden die Würfel einfach gewürfelt und man schaut, welche Kombinationen kann ich bilden. Und zwar nehme ich dazu immer meinen Würfel plus irgendeinen der anderen farbigen und bilde daraus die Summe. Was mache ich jetzt mit dieser Summe? Jeder hat so ein kleines Blatt, auf das ich was eintragen kann. Und zwar ist das ein 5x5 Raster aus farbigen Kreisen. Also es gibt für jede Farbe, gibt's da 5 Kreise irgendwo verteilt in diesem Raster. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt meinen Würfel, ich spiele immer mit grün, also den grünen Würfel, mit dem roten Würfel kombiniert. Dann kann ich die Summe entweder in ein grünes Kästchen oder in ein rotes Kästchen irgendwo in diesem Raster eintragen. Das muss auch nicht angrenzend sein, es muss halt eben nur zu dieser Farbe passen. Ist es jetzt so, dass es eine 2 oder eine 12 ist? Darf ich mir noch auf so eine Extraleiste was abkreuzen? Da kriege ich am Schluss noch Punkte für, wie viele Kreuze habe ich da gemacht. Bei 3, 4, 10 und 11 kriege ich jeweils noch ein Kreuz. Also da werde ich so ein bisschen dafür belohnt, dass ich extreme Werte nehme, die man sonst vielleicht eher nicht haben möchte. Weil es gibt jetzt dann im Endeffekt immer Punkte dafür, dass ich Zahlen, die benachbart zueinander sind, auch benachbart hinschreibe. Also zum Beispiel, wenn ich eine 8 irgendwo eintrage und ich habe dann in dieser Reihe links davon eine 9 und rechts davon eine 9, dann ist das für mich besonders gut. Ich darf nämlich immer zwischen zwei benachbarte Ziffern ein Kreuz setzen. Das heißt, ich kriege in jeder Reihe und in jeder Spalte maximal 4 Kreuze hin. Wenn ich jetzt überall 12er eintrage, ist es natürlich sauschwer benachbart, was dazu einzutragen. Dafür gibt's dann eben als Ausgleich diese andere Leiste, wo man dafür belohnt wird, dass man auch mal hohe Zahlen oder niedrige Zahlen einträgt. So, aber an sich ist das schon das gesamte Puzzle. Es wird 25 Mal gewürfelt, bis eben alle 25 von diesen Kreisen da gefüllt sind mit irgendwelchen Zahlen. Wie das immer so ist, zum Schluss raus wird's halt immer enger und man hofft auf irgendwelche Zahlen, die dann kommen oder eben nicht. Das weckt dann schon immer schön Emotionen. An sich kriegt man es auch eigentlich immer hin, in jeder Reihe ein oder zwei Kreuzchen zu setzen. Also man hat eigentlich nie so das Gefühl, man hätte wirklich so richtig versagt. Sondern man hat eher so das Gefühl, geil, jetzt konnte ich da irgendwie noch eine Zahl reinsetzen. Auf die habe ich da schon die ganze Zeit gewartet. Super, jetzt kriege ich da nochmal ein Kreuz hin mehr. Was soll ich sagen? Das hat uns einfach angefixt. Das ist so ein Spiel, da können wir wirklich jedes Mal sagen, komm, noch eine Runde, das dauert eh nur 10 Minuten. Und dann möchte man es irgendwie noch einen Ticken besser hinkriegen. Wir haben jetzt in letzter Zeit nur so festgestellt, auch wenn da viel Glück drin ist, man kriegt langsam so ein Gespür dafür, wo setze ich vielleicht welche Zahlen in die Ecken und irgendwie sowas. Also man kann da schon ein bisschen besser werden. Und mittlerweile ist es so, dass auf diesem Hauptteil mit diesem 25 Farbkreise-Raster wir immer in einem ähnlichen Punktebereich landen. Irgendwo so zwischen 45 und 55. Das heißt, da macht man gar nicht so viel unterschiedliche Punkte, selbst wenn jeder seine Zahlen woanders einträgt. Wir machen mittlerweile eigentlich immer die Punkte oder den Sieg dann praktisch darüber aus, wer hat denn eigentlich mehr auf dieser Extremwerttabelle da abkreuzen können. Das heißt, wer hat im laufenden Spiel mehr 12er, 11er, 10er oder eben 2er, 3er, 4er benutzt und sich dadurch das Spiel schwerer gemacht. Mal gucken, wie lange es jetzt noch hält, ob das nicht dann irgendwann langweilig wird, wenn man weiß, man muss sich eigentlich hauptsächlich auch auf diese rechte Extraleiste da auf dem Zettelblock konzentrieren. Für uns hat das aber nochmal so eine extra Stufe gerade gezündet, weil wir jetzt halt eben auf dem Level sind, dass wir sagen, ja gut, das Eintragen haben wir jetzt gut gecheckt. Jetzt geht's wirklich drum, wie mache ich es mir selber möglichst schwer, damit ich möglichst viel aus dieser Extremwerttabelle rauskriege. Also ein Puzzle, wie gesagt, geht ruckzuck, hat uns mega angefixt. Leider kommt es in so einer total altbackenen Metallschachtel daher, die auch noch zu drei Viertel mit Luft gefüllt ist nur, es ist wirklich schade, es werden so coole Spiele und es ist von der Produktgestaltung her, ja, abschreckend ist jetzt übertrieben, aber irgendwie, ja, wie gesagt, so altbacken inszeniert. Ja, wirklich schade. Schaut's euch, also wenn ihr Roll-and-Ride-Spiele mögt, schaut euch das unbedingt mal an. Uns gefällt das wirklich mega. Ja, jetzt haben wir noch zwei Spiele und wir sind mittlerweile bei F angekommen und da sind wir jetzt bei Fuji. Und das ist das andere Spiel, was ich gerade noch meinte, als ich gesagt habe, Würfelspiele, die einfach ja mit viel Firlefanz mordsmäßig aufgebläht sind. Das ist hier tatsächlich irgendwie auch so, wobei ich sagen muss, es sieht schon echt richtig geil aus. Also bei Fuji geht's drum, mit einem gewissen Set an Karten, die Landschaften in Japan zeigen, legen wir so eine Art ja Wegesystem auf dem Tisch aus und irgendwo in diesem Wegesystem steht der Vulkan, der bricht aus. Irgendwo am anderen Ende dieses Wegesystems ist das rettende Dorf. Wir müssen natürlich mit unseren Figuren vor diesem Vulkan über dieses Wegesystem weglaufen und am Schluss alle ins Dorf kommen. Das heißt, das ist ein kooperatives Spiel. Jetzt habe ich schon gesagt, das funktioniert mit Würfeln. Wir haben auf allen Wegestrecken, die es zwischendrin gibt, Würfelaufgaben. Das heißt, am Anfang der Runde, die immer gemacht wird, legt jeder in so einer Diskussion so ein bisschen fest, wo möchte ich denn gerne hin, markiert es mit seinem Stein und das ist dann die Würfelaufgabe, die man schaffen muss. Es kann jetzt zum Beispiel sein, es gelten alle gelben Zahlen für dich, es gelten alle ungeraden für dich oder es gibt auch Kombinationen davon. Also es gelten alle geraden roten für dich, es gelten alle Dreier für dich, was man halt so kennt, ne? Das ist wirklich Standardkost. Dann wird hinter einem Sichtschirm gewürfelt und ist auch insofern ganz wichtig. Da kommt jetzt nämlich genau der kooperative Kniff mit rein. Man muss sich dann immer überlegen, wo schadet man denn dem anderen am meisten? Es ist nämlich so, wenn ich auf irgendein Plättchen gehe und diese Würfelaufgabe erfülle, muss ich sie immer möglichst viel besser erfüllen als meine beiden Sitznachbarn. Je nachdem, wie schwierig man das Ganze spielt, also es gibt vier verschiedene Schwierigkeitslevel, gibt es nämlich dann unterschiedlich Schaden dafür, wenn die Differenz sehr gering ist zu den Sitznachbarn. Und wir haben so eine Schadensleiste, irgendwann ist man halt einfach gestorben und dann hat man auch zusammen verloren. Nehmen wir mal ein Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Also auf meinem Plättchen müssen jetzt zum Beispiel alle gelben und alle rosa Würfelseiten zusammengezählt werden. Ich gucke also, ich habe so und so viel gelbe, ich habe so und so viel rosane. Sagen wir mal, das ist zusammengezählt ein Wert von 18. Meine Nachbarn müssen dann in dieser Auflösungsphase eben auch gucken, was habe ich denn jetzt an gelben und rosanen? Und die müssen eben weniger haben als ich. Haben sie gleich oder mehr, darf ich mich sowieso gar nicht bewegen und kriege die Maximalzahl an Schaden. Haben sie weniger als ich, kriege ich abhängig von der Differenz dann eben Schaden, weil ich Kondition verliere, während ich mich da fortbewege oder was weiß ich. Also nehme ich mal an, der links von mir hat dann 11, also einen Abstand von 7, überhaupt gar kein Problem. Also mein rechter Sitznachbar, der hat vielleicht jetzt einen Wert von 16, wenn er das alles zusammenzählt. Das heißt, wir haben eine Differenz von 2 und ja, dann muss ich einfach gucken auf der Levelkarte, was für ein Schaden entspricht dieser 2, weil man nimmt immer die geringste Differenz. So viel Leben verliere ich dann. Ja, und dann, wie gesagt, wenn irgendwann jemand alles Leben verloren hat, haben wir es zusammen verkackt. Oder am Ende der Runde werden dann immer mehr von diesen Geländekarten umgeflippt, weil der Vulkan natürlich mit Lava-mäßig sich da ausbreitet. Und wenn da jemand von uns von der Lava erwischt wird, haben wir auch verloren. Was jetzt am Anfang den Spielreiz ausmacht, ist wirklich diese Diskussion, wie das halt immer so ist bei so kooperativen Spielen, wo irgendwas verdeckt passiert. Man darf keine genauen Zahlen nennen. Also wenn wir uns aussuchen, wo möchten wir gern hingehen, ja, dann muss man eben immer möglichst ungenau versuchen auszudiskutieren und sagen, also wenn du dahin gehst, da bin ich aber schon eher eine Gefahr für dich, weil da bin ich schon relativ stark. Oder da kannst du ruhig hingehen, da werde ich jetzt überhaupt gar keine Gefahr für dich. Das ist halt so das, was man jetzt von anderen Spielen wie The Game oder sowas auch kennt. Hier macht man das halt mit Würfeln auf schönen Karten. Es gibt dann auch so Werkzeuge, die man einsetzen kann. Da kann man dann so ein bisschen mit rumfuschen, Geländeplättchen tauschen, Würfel abgeben, auf irgendwelche Zahlen drehen. Auch altbekanntes Zeug. Insofern muss ich auch ehrlich sagen, es ist relativ schnell leider die Luft raus gewesen bei uns, weil man macht halt dann doch irgendwie immer das Gleiche. Also auch innerhalb einer Partie kommt da nie irgendwie so die megamäßige Stimmung auf. Also selbst wenn der Vulkan nur noch ein Feld hinter mir ist, irgendwie fühlt man sich nicht wirklich angespannt. Es ist dann doch irgendwie zu abstrakt, finde ich. Obwohl es super cool ausschaut. Also mir gefällt die grafische Gestaltung echt saugut. Aber nach 4-5 Runden, ja, keine Ahnung, ist da irgendwie die Luft raus. Ich glaube wirklich, da würde ich fürs gleiche Spielgefühl tatsächlich lieber The Game spielen. Brauche ich diesen ganzen Aufbau nicht. Ja, leider schade, weil ich habe mich mega auf Fuji gefreut. Bin jetzt auch nicht wirklich enttäuscht worden, das wäre jetzt auch unfair. Aber ja, es war einfach nicht das, was ich mir erhofft habe. Ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum es momentan so ein bisschen untergeht. So, letzter Titel für heute und da sind wir bei B angekommen und kann man sich jetzt schon denken bei Würfelspielen, es geht um Bricks. Bricks ist auch von Wolfgang Marsch, den wir gerade eben bei Fuji schon hatten, diesmal aber jetzt nicht bei Feuerland, sondern bei Schmidt erschienen, ist wieder aus dieser Klein- und Feinreihe und ist am schnellsten kann man es eigentlich sagen, ist praktisch analog Tetris. Und zwar ist das hier wirklich der Versuch, Tetris so originalgetreu, wie es geht, irgendwie umzusetzen. Das heißt, jeder hat einfach so einen Block vor sich, wo man dann Sachen abkreuzt. Der sieht so ein bisschen aus wie so eine Videospielmaschine. Das ist schon ganz nett gemacht. Ja, und jetzt wird halt einfach nicht durch das Spiel angezeigt, welche Dinger da runterfallen, sondern das würfelt man aus. Also es gibt einen Farbwürfel und es gibt so einen Pyramiden, also vierseitigen Würfel praktisch. Und dann gibt's eben für jede Form eine Farbe, also das klassische, was man von Tetris wieder kennt, eben die J-Form ist dann gelb und die L-Form ist grün und das Viereck und die lange Stange ist schwarz und so. Also man würfelt dann erstmal aus, welches Teil ist das überhaupt über die Farbe und dann sieht man auf dem Blatt, was man da noch mit dazu hat, welche Spalte ist denn jetzt, welche Rotation praktisch von diesem Teil gerade, also liegt senkrecht oder waagrecht oder um wie viel Grad ist es halt eben gedreht. So, dieses Teil, was dann ausgewürfelt worden ist vom aktiven Spieler, müssen alle bei sich irgendwie einsetzen. Man kann dreimal das wegbomben, sodass man es eigentlich nicht nehmen muss, aber dadurch verliert man Punkte. Also prinzipiell sollte man eigentlich schauen, dass man das immer irgendwo bei sich einträgt. Nach den üblichen alten Tetris-Regeln, wenn man irgendwo das nicht mehr so runterfallen und rüberschieben könnte, praktisch virtuell, dann passt es da auch nicht mehr hin. Ja, dann hat man halt eine Lücke. Und dann versucht man einfach möglichst gut so Zeilen voll zu machen und auch möglichst mehrere gleichzeitig voll zu machen, weil man dafür dann Bonuspunkte bekommt. Man kann dann noch versuchen, farbige Teile auf so farbige Punkte, die auf diesem Raster verteilt sind, draufzuschreiben, weil dann kriegt man als Bonus immer sogenannte Energiepunkte. Die kann ich dann benutzen, um immer um 90 Grad das Ding weiterzudrehen zu dem, wie es eigentlich gerade gewürfelt worden ist. Also so erhalte ich mir einfach ein bisschen Flexibilität. Ja, und ansonsten ist das, wie gesagt, wie Tetris. Es wird einfach gespielt, bis irgendwann keiner mehr was eintragen kann und dann dieses Geräusch eigentlich kommen würde am Gameboy früher. Und ja, dann ist die Runde vorbei und dann wird geguckt, wer hat die meisten Punkte. Das ist einfach davon abhängig, ja, wie viele Zeilen hat man wirklich vollgekriegt, wie hoch hat man auch gebaut. Oben werden die Punkte dann multipliziert. Und das ist es an sich dann eigentlich auch schon gewesen. Ja, und es gibt noch Punkte dafür, eben wie gesagt, wie gut hat man abgebaut. Also hat man immer vier Reihen auf einmal wegstreichen können oder ist es immer nur eine Zeile einzeln gewesen? Das funktioniert einwandfrei. Ich kann da mechanisch nichts dran meckern. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ist das vom Spielgefühl her überhaupt gar nicht meins. Es ist nämlich, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist einfach Tetris zum Würfeln. Und ich habe sowohl so ein ähnliches Spiel wie Tetris habe ich noch auf dem Super Nintendo hier und ich habe auch mein Gameboy noch da. Und als Handy-App gibt's Tetris mittlerweile auch. Ich weiß nicht, warum ich mich an den Tisch setzen soll, umständlich immer was würfeln und dann auch noch die Form auf diesen Zettel markieren, damit ich nicht vergesse, was gilt denn gerade die Runde. Also ich weiß einfach nicht, warum ich mir diesen Akt geben soll, das alles manuell, händisch immer durchzuführen, wenn ich das Ganze ohne dieses ganze Zeug einfach ruckzuck am Handy oder am Gameboy oder sonst wo runterspielen kann. Noch dazu ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, der mir bei dieser analogen Version echt abgeht, ist diese Voranzeige, welches Teil als nächstes runterfällt. Weil nur dadurch kann ich ja eigentlich wirklich richtig gut überlegen, wo platziere ich irgendwas, damit ich möglichst gut anschließend irgendwas voll mache. Logischerweise geht das bei einem Würfelspiel nicht. Ich müsste ja dann praktisch schon immer den nächsten Wurf vorweg würfeln, was, wie gesagt, logischerweise nicht geht. Aber das ist tatsächlich was, was mir echt abgeht bei dieser analogen Version. Wenn man jetzt sagt, ich sitze eh schon den ganzen Tag am Bildschirm. Ich bin froh, wenn ich das abends mal auf einem Block mit einem Stift Papier, mit einem Stift auf Papier machen kann. Herzlich gerne. Das ist dafür perfekt. Mir persönlich stellt sich einfach tatsächlich die Frage, warum soll ich das spielen, wenn ich das andere am Handy auch spielen kann? Also ich habe da einfach wirklich kein Spielgefühl mehr wert, nur weil ich das halt jetzt umständlich auf einem Block mache. Aber wie gesagt, meine Einstellung, vielleicht gefällt euch das ja auch super, wenn ihr so 100%ige 1:1 Analogversionen spielen wollt, dann kann man da sicherlich nicht viel mit falsch machen. So, dann haben wir jetzt doch ein paar Würfelspiele besprochen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz netten Eindruck gekriegt, was ich so gespielt habe in letzter Zeit. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen helfen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, falls ich irgendwas übersehen habe. Also ihr habt noch irgendwie einen Geheimtipp auf Lager, dann schreibt den gerne mit rein oder kontaktiert uns auf Twitter, wie auch immer. Und ansonsten kann ich schon sagen, die nächste Folge wird wieder mit Daniel sein. Da werden wir uns Belratti und Rexon angucken. Falls jemand noch irgendwie Titelvorschläge schicken will dazu, das könnt ihr gerne noch machen per Mail an info@bredagoge.de. Genauso könnt ihr immer noch auch teilnehmen am Quiz aus der letzten Sendung. Da ist ehrlich gesagt noch nicht so viel los gewesen. Es scheint irgendwie ein bisschen schwer zu sein. Hört mal genau hin. Also man hört ja, da scheint sich irgendwie was zu bewegen, ne? Und dann klackt das irgendwie und so. Also hört noch mal genau rein. Wir hören uns bald, wie gesagt, mit Daniel und dann jetzt erstmal gut Brett. One, two, three.
Lift off.